morning you're watching TVAM. Now, faced with a loss of 20,000 jobs in the next year, will the miners be driven into a nationwide strike?
I will fight for my job. I will fight for my union. And I will fight for any union.
The similarity between these scenes in Yorkshire and those so commonplace in Northern Ireland was quite remarkable.
The police called in reinforcements and the crowd had calmed down by the time the miners' leader, Arthur Scargill, arrived to a hero's welcome.
The answer has to be that working class will rise up, it'll smash capitalist state, and it'll take power.
Yeah, I mean, I still remember when the miners went back to work in 1985. It's hard for me to remember that without getting quite emotional, to be honest.
Ich kann mich noch gut an den Bergarbeiterstreik erinnern und wie die Bergarbeiter 1985 zurück an die Arbeit gegangen sind. Da kommen sofort Emotionen hoch. Dieses Gefühl der totalen Niederlage. Ich war damals 17. Wir konnten die Folgen dieser Niederlage damals noch gar nicht erfassen. Klar, wir haben uns mies gefühlt. Aber hätten wir das Ausmaß der Katastrophe geahnt, hätten wir uns noch viel mieser gefühlt. Die restlichen 80er Jahre konnten wir nur ertragen, weil wir uns einredeten, dass diese Phase bald wieder vorbei sein würde. Aber politisch wurde es nur noch schlimmer. Bis zur Unerträglichkeit.
Der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher ist in den East Midlands aufgewachsen, einer Region in der Mitte Englands. In den Grafschaften Derbyshire und Nottinghamshire gab es zahlreiche Kohleminen. Heute sind es noch zwei. Fisher hat den britischen Bergarbeiterstreik 1984 und 85 unmittelbar miterlebt. Ein Jahr zog sich der Streik hin, der langgedehnte Showdown zwischen der National Union of Miners unter ihrem charismatischen Vorsitzenden Arthur Scargill und der frisch gebackenen Kriegsheldin Margaret Thatcher, die gerade die Falklandinseln zurückerobert hatte. Thatcher wollte 20 unrentable Kohleminen schließen und weitere privatisieren lassen. Unter wirtschaftlichen Aspekten eine vielleicht verständliche Maßnahme. Sie war aber auch eine kalkulierte Provokation, um die ihr verhassten Gewerkschaften ausbluten zu lassen. Am Ende des langen Kampfes war die Macht der Gewerkschaften, von Thatcher innere Staatsfeinde genannt, gebrochen.
There followed a scene rare on a picket line as the official called for 3 minutes silence to remember all those who had died in the strike. Police and pickets stood in silence in the downpour.
Der Bergarbeiterstreik ist die große Zäsur in der neueren Geschichte Großbritanniens. Noch immer wirkt er in den betroffenen Regionen nach. In Filmen wie Ganz oder gar nicht und Brassed Off aus den 90er Jahren kann man die Nachwehen dieses Traumas nachspüren und die sozialen Umbrüche, die der Niedergang der alten Industrien im Norden Englands verursachten. Das sozialdemokratische England war weitgehend erledigt. Die Labour Party hatte durch ihre mangelnde Unterstützung während des Streiks bei den Arbeitern dramatisch an Einfluss verloren. Sie konnte erst unter Tony Blair als neoliberale New Labour Party wieder auferstehen. Maggie Thatcher hingegen hatte endgültig den Weg bereitet für ihre neoliberale Neuordnung von Wirtschaft und Staat. Aber die ist teuer erkauft, findet Mark Fisher. Zu teuer. Mark Fisher ist Teilzeitdozent für Musikkultur, Medien und Kommunikation am Goldsmiths College in London, einer der bedeutendsten Kunstakademien der Welt. Sein Essay »Kapitalistischer Realismus ohne Alternative« von 2009 ist letztes Jahr auch bei uns erschienen. Mit Beispielen aus der Populärkultur und dem Alltagsleben liefert er eine genaue und anschauliche Analyse der gegenwärtigen neoliberalen Verhältnisse und deren Auswirkungen auf uns, den Homo economicus. In Anlehnung an Thatchers berühmten Slogan »There is no alternative« hat Fisher das erste Kapitel vielsagend so überschrieben.
Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.
Fisher schreibt weiter:
Die Schließung der Gruben wurde damit begründet, dass es nicht ökonomisch realistisch sei, diese weiter zu betreiben. So wurden die Bergarbeiter zu den Darstellern einer proletarischen Romanze auserkoren, die dem Untergang geweiht war. Die 80er waren die Zeit, in der für den kapitalistischen Realismus gekämpft wurde. Er etablierte sich als Margaret Thatchers Doktrin »Es gibt keine Alternative«, prägnanter kann man den kapitalistischen Realismus nicht auf den Punkt bringen, zu einer brutalen, sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde.
In seinem neuen Buch, dem Essayband Ghosts of My Life, legt Fisher den Fokus mehr auf die kulturellen Symptome einer seiner Ansicht nach kranken Gesellschaft. Er greift einen Begriff des Philosophen Jacques Derrida auf, Ontology, der seit ein paar Jahren durch die Blogs und Feuilletons spukt. Ein zusammengesetzter Begriff aus to ont, spuken, und Ontologie, der Lehre vom Sein. Derrida beschrieb mit diesem Begriff ursprünglich, dass Europa von den Geistern seiner Vergangenheit, dem Kommunismus, auch in Zukunft noch heimgesucht werden wird. Denn die sozialen Probleme würden im Kapitalismus eher mehr als weniger. Fischer hingegen bezieht das Phänomen der Ontology auf aktuelle Musiker wie den elektronischen Künstler Burial. Dieser verarbeitet laut Fischer in seinen tief melancholischen Tracks die Depression über den Verlust einer Zukunft, die nie eingetreten ist. Wir, das Fußvolk im kapitalistischen System, sind im Hamsterrad des ewigen Kreislaufs von Produktion und Konsum gefangen und können weder vor noch zurück. So suchen wir das Glück in den flachen Wassern eines stetigen Medienstroms, der uns vordergründig glücklich, aber eigentlich traurig macht.
Die Privatisierung der Depression. Mark Fischer, Ontology und der kapitalistische Realismus. Eine Sendung von Florian Fricke.
If you're told you have to live the intolerable, then yes, you can go through the motions, but it has.
Wenn dir jemand sagen würde, dass du in untragbaren Verhältnissen leben müsstest, hätte das einen psychologischen Effekt auf dich. In meinen zwei Büchern versuche ich, die psychischen Kosten dieses Wandels zu untersuchen, die sich entweder in exponierter Melancholie oder in unterdrückter Depression äußern. Und das ist die einzige Wahl, die wir haben. Wenn wir gezwungen sind, uns an Dinge anzupassen, die uns depressiv machen, und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir melancholisch.
Es ist kein Zufall, dass sich Mark Fischer ausgerechnet Popmusik als Beispiel ausgesucht hat, um die Auswirkungen des neoliberalen Kapitalismus auf unser Leben zu untersuchen. Schon 2011 beschrieb der Musikkritiker Simon Reynolds in seinem Buch Retromania Popmusik als eine endlose Wiederverwertungswalze, der die Zukunftsversprechen abhanden gekommen sind. Die Werte der Vergangenheit seien heute gefangen in der Metablase des sich ins Endlose ausbreitenden Internets. Simon Reynolds und Mark Fischer sind Brüder im Geiste, die sich aufeinander beziehen, wobei Fischer den schärferen politischen Blick besitzt. Er mag vordergründig britische Verhältnisse beschreiben, aber die sind durchaus übertragbar. Mit Simon Reynolds' Buch Retromania hat sich der Zündfunkgenerator schon befasst. Heute setzen wir mit Mark Fischer die Debatte über die Gegenwart von Pop und den Zustand unserer Gesellschaft fort. Für ihn gehen der Verlust der kreativen Zukunft und der Aufstieg des Neoliberalismus Hand in Hand. Eine bestechende Analyse.
Das berühmte Goldsmiths College liegt leicht südöstlich des Londoner Zentrums, umringt von vielen Cafés mit obligatorischem WLAN. Am Eingang des Hauptgebäudes wird um Ruhe gebeten, Examen stehen an, aber jetzt am späten Nachmittag herrscht feierabendliche Betriebsamkeit. Goldsmiths kann eine Liste berühmter Alumni vorweisen, wie John Cale, Lyndon Kwesi Johnson, Damon Albarn, Damien Hirst, Steve McQueen und James Blake. Mark Fischer sitzt in seinem winzigen Büro, ein introvertierter, sensibler Mann in seinen mittleren 40ern, der im modeverliebten London schon allein dadurch heraussticht, dass er in seinen Schlabberklamotten jegliche Eitelkeit vermissen lässt. Früher hat er selbst in London gelebt, aber heute kann er sich die Stadt nicht mehr leisten. London ist einer der stärksten internationalen Magnete. Die Gentrifizierung grassiert, jede absurde Miete wird noch gezahlt. Fischers Karriere als popkultureller Kommentator begann sehr spät. In den 90er Jahren hatte er nur wenige Artikel veröffentlicht und obwohl er seinen Doktor in Philosophie und Literatur gemacht hat, hat er die große akademische Laufbahn verpasst. Erst als er in den frühen Nullerjahren im Rahmen eines Netzwerks um Simon Reynolds zu bloggen begann, wurde die kritische Öffentlichkeit auf ihn und seinen Blog K-Punk aufmerksam. In seinem Buch Ghosts of My Life beklagt er genauso wie Simon Reynolds in Retromania den Verlust der Zukunft in der populären Musik. Die revolutionäre Kraft von Pop scheint gebrochen, Pastiche die Regel. Alte Stile und Helden werden mystifiziert und kopiert. Wo sich die Autoren in der Beschreibung des Ist-Zustands relativ einig sind, sieht Mark Fischer unterschiedliche Ansätze in der Analyse der Gründe.
I think Simon puts a lot of emphasis on the internet. on the oppressive weight of the past, the accessible past. Not that I disagree with that, but I think what I would emphasize in addition to that is social and cultural conditions, really.
Simon konzentriert sich da ganz auf das Internet, auf das immense Gewicht der Vergangenheit, über die wir online stets verfügen können. Da stimme ich ihm völlig zu, füge dem aber die soziokulturellen Bedingungen hinzu. Hier im Vereinigten Königreich haben wir es mit dem Abbau von kultureller Infrastruktur zu tun. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht den Bach runter, die Musikpresse wird immer mieser. Allgemeiner gesagt geht es um Neoliberalismus, kapitalistischen Realismus und die Zerschlagung der Sozialdemokratie. Ich sehe darin einen direkten Angriff auf die Möglichkeiten, kulturell tätig zu werden. Musik wurde in Großbritannien nie direkt vom Staat unterstützt. Jedenfalls nicht erfolgreich, aber indirekt wurde sie das immer. Damit meine ich Sozialhilfe, Wohngeld, sozialer Wohnungsbau und andere staatliche Unterstützung, die originäre schöpferische Arbeit oft erst ermöglicht haben. Mit dem Abbau dieser sozialen Infrastruktur ist die Zeit für Kreativität nicht mehr vorhanden. Das wäre meine These in Kurzform. Eine spekulative These, weil sie schwer zu beweisen ist. Aber der Verlust von innovativer Musik korreliert eben nicht nur mit der Ausbreitung des Internets, sondern auch mit der Erfolgsgeschichte des Neoliberalismus.
Die Aushöhlung des britischen Wohlfahrtsstaats als Killer der Kreativität also. Interessant, wo uns die neoliberalen Bedingungen doch alle zu Lebenskünstlern werden ließen. Sich ständig neu erfinden, bei maximaler Flexibilität und selber gut verkaufen müssen, ist nicht nur auf Facebook Alltag. Für die eigentliche Kreativität bleibt da nur noch wenig Platz. Mark Fischer sieht im Neoliberalismus aber auch eine Gefahr für die Seele. Seine ersten Lehrstellen hatte er als Dozent an Fachoberschulen, wo Schüler das A-Level, also die Hochschulreife, anstreben. Die geistige Verfassung seiner Schüler machte ihn nachdenklich. Psychische Störungen, Lernschwierigkeiten, Lese- und Rechtschreibschwächen waren weit verbreitet. Depressionen sind mittlerweile die am häufigsten behandelte Krankheit des National Health Service, dem öffentlichen Gesundheitssystem, und die Patienten werden immer jünger. In seinem Buch »Kapitalistischer Realismus ohne Alternative« schreibt Fischer:
Es wirkt kaum übertrieben, wenn man sagt, dass das Teenager-Dasein im spätkapitalistischen Großbritannien kurz davor steht, selbst als Krankheit klassifiziert zu werden. Durch diese Form der Pathologisierung wird jede Möglichkeit der Politisierung dieses Zustands bereits im Ansatz verhindert. Man behandelt psychische Krankheiten, als würden sie lediglich durch ein chemisches Ungleichgewicht im neuronalen System des Individuums und oder durch ihren familiären Hintergrund verursacht. So werden psychische Probleme privatisiert und jegliche Frage nach einer gesellschaftlichen, systemimmanenten Ursache ausgeschlossen.
Für den besonderen depressiven Zustand seiner Schüler hat Fischer einen eigenen Begriff gefunden: depressiver Hedonismus. Wo die herkömmliche Form der Depression durch Antriebslosigkeit und Unlust gekennzeichnet ist, sieht Fischer Depression im 21. Jahrhundert vor allem in der Unfähigkeit definiert, sich auf etwas anderes als die eigene Triebbefriedigung zu konzentrieren. Eine Depression, die durch ein Übermaß an Vergnügen ausgelöst wird und nicht durch die Absenz von Vergnügen. Er zitiert den großen amerikanischen Kritiker der Postmoderne, Frederick Jameson, der schon Anfang der 80er Jahre beschrieben hat, wie sich die Konsumenten im Cyberspace der Unterhaltungsindustrie verhalten werden. Die Wahrnehmung der Zeit mündet in eine Serie nicht zusammenhängender Gegenwartsmomente, in digitale Mikroscheibchen. Fischer beobachtet diesen Wissenshäppchenkonsum auch in seinem paradoxen Lehreralltag. Schüler, die Nietzsche in Form eines Hamburgers präsentiert bekommen wollen und nicht damit klarkommen, dass sich Nietzsche gerade durch seine Unverdaulichkeit definiert.
Ein Beispiel zur Illustrierung. Ich habe einen Schüler einmal aufgefordert, im Unterricht keine Kopfhörer mehr zu tragen. Er antwortete mir, dass es letztlich egal sei, ob er sie aufhat, weil er darauf eh keine Musik abspielen würde. Ein anderes Mal spielte er über seine Kopfhörer Musik in sehr geringer Lautstärke, ohne sie zu tragen. Als ich ihn bat, die Musik auszuschalten, antwortete er, dass selbst er sie nicht hören würde. Weil ihm die Präsenz der Kopfhörer oder das Wissen, dass Musik läuft, ohne dass er sie hört, die Gewissheit gab, dass diese Musik immer noch existiert, dass sie sich in seiner Reichweite befindet. So genießt zumindest der MP3-Player an seiner Stelle die Musik. Pop wird nicht als etwas erlebt, das einen Einfluss auf den öffentlichen Raum haben könnte, sondern als Rückzug in eine private Konsumentenglückseligkeit, ein Einmauern gegen das Soziale.
What is closed off really is are the gaps, the vacancies in experience, which in previous times culture had been called upon to fill.
Und so werden alle Wahrnehmungslücken geschlossen, in denen wir früher Kultur geschaffen haben, nämlich aus purer Langeweile. Das war sozusagen Langeweile 1.0 und die ist heute so gut wie unmöglich geworden. Wir müssen uns richtig anstrengen, um gelangweilt zu sein. Damals in den 70ern musste man sich überhaupt nicht anstrengen, da gab es Eintönigkeit en masse. Und das war einer der Schlüssel zur Entstehung von Punk und Postpunk, weil wir selber etwas mit der Zeit anfangen mussten. Heute ist unsere Zeit bereits vorab gefüllt. Und das meine ich mit depressivem Hedonismus. Man kann sich jederzeit an etwas erfreuen, aber gleichzeitig ist da diese Niedergeschlagenheit, das bohrende Gefühl eines Mangels, der mit diesen Vergnügungen zusammenhängt. Sie üben aber einen beharrlichen Zwang auf uns aus. Darum bleiben wir an ihnen hängen. Wir können nicht einfach abschalten. Die Depression wird unterdrückt, weil das Vergnügen immer den ersten Zugriff auf uns hat. Diese Vergnügungsmatrix wird uns ständig über die portablen Geräte zur Verfügung gestellt, also Smartphones und ihre Verwandten. Der kanadische Rapper Drake ist für mich der größte Künstler des 21. Jahrhunderts, der dieses Gefühl des depressiven Hedonismus einfängt. Er kann sich absolut jeden Wunsch erfüllen, zu jeder Zeit. Diese Zeile, we threw a party, we threw a party, das ist einfach nur wahnsinnig traurig.
You know, the lines, you know, we threw a party, we threw a party, it's just utterly sad. You know, this is it's full of despondency, really. I think I'm addicted to naked pictures and sitting talking about bitches that we almost had. I don't think I'm conscious of making monsters out of the women I sponsor till it all goes bad, but shit, it's all good. We threw a party, yeah, we threw a party. Bitches came over, yeah, we threw a party. I was just calling cause they were just leaving. Talk to me, please. Don't have much to believe in. I need you right now. Are you down to listen to me? Too many drinks have been given to me. I got some women that's living off me. Pay for their flights and hotels, I'm ashamed. Bet that you know them, I won't say no names. After a while, girl, they all seem the same. I've had sex 4 times this week, I'll explain. Having a hard time adjusting to fame.
Drake, der schauspielernde, singende Rapper mit Marvin's Room aus seinem zweiten Album Take Care. Man könnte nun einwenden, dass gesellschaftliche Depression in Großbritannien nun wirklich keine Neuigkeit ist, sondern es an depressiven Zeitabschnitten nur so wimmelt. Depression als Nationalkrankheit sozusagen. Zum Beispiel das schier endlose viktorianische Zeitalter mit all seinem frühindustriellen Elend, wie wir es von Charles Dickens kennen. Oder die Nachkriegsperiode, vom Swinging London der End-60er einmal abgesehen. Durch die Filme über Joy Division wissen wir, wie sehr ihr neurotischer Sound und der verloren klingende Gesang von Ian Curtis von der Düsternis der Manchester Area geprägt ist. Gerade in dieser Fähigkeit von Ian Curtis und anderen Sängern seiner Generation, seinen Gefühlen Ausdruck verleihen zu können, sieht Mark Fisher den großen Unterschied zum gegenwärtigen Phänomen des depressiven Hedonismus. Existence, well, what does it matter? I exist on the best terms I can. The past is now part of my future. The present is well out of hand. The present is well out of hand. I am so one with the world. I am so one with the world. Joy Division may have felt depressed, evidently, but they were capable of articulating that depression in an unprecedented way. You know, no one had sounded like them before. And that's, I mean, it's the more like an objective depression, I think, rather than a subjective in terms of cultural productivity, I think. That is what
Joy Division waren ganz offensichtlich depressiv und konnten das in einer Form ausdrücken, wie sie nie vorher zu hören war. Aber da geht es um Depression als Gegenstand. Von allen britischen depressiven Zeitaltern wurden den 1960er bis 1990er Jahren mit einem ganzen Strauß neuer Stile begegnet, mit denen man völlig neue sinnliche Erfahrungen machen konnte. Der Unterschied zu heute ist, Und das wird in der Wahrnehmung viel zu sehr vernachlässigt. Diese Stile waren voller Negativität. Man hat den Leuten einfach erzählt, wie depressiv alles ist. Heute gibt es viel weniger Negativität in der Musik, weil uns die unterschwellige, die subjektive Negativität so im Griff hat, dass wir gar nicht gegen sie ankönnen. Aber auch, weil die Erwartungen so geschrumpft sind.
Ein Mythos von Punk ist ja, dass er das Gegenprojekt zur angeblich so desolaten und sterilen Pop- und Rockmusik war, die Mitte der 70er den Markt beherrschte. Aber im Vergleich zu heute fühlt sich diese 70er-Jahre-Musik gar nicht so trostlos an. Heute tun sich die Menschen schwer, Formen des Ausdrucks für ihre Negativität zu finden. Sie privatisieren ihre Negativität, was für mich wieder einhergeht mit dem Neoliberalismus. Wir trennen die Negativität nicht von unseren Subjekten, sondern wir hyperpersonalisieren sie. Es gibt Probleme? Dann haben wir uns halt nicht genug angestrengt. Negativität findet in der Kunst kaum noch statt. Stattdessen gesteht man sie sich nicht ein und erlebt sie als persönliche Bürde.
Much less culturally articulated way and much more disavowed and felt as a personal burden.
Mark Fischer weiß, wovon er spricht, denn er war persönlich von langen, depressiven Phasen betroffen. Er litt unter den engen akademischen Grenzen, innerhalb derer er promovieren musste. Er hasste sich selber, weil er trotz seines Doktortitels keine angemessene Anstellung fand. Er fühlte sich nicht zugehörig und wertlos. Erst der Start seines Blogs K-Punk brachte eine Veränderung. Durch das Schreiben ohne akademische Fesseln konnte er die Depression von seinem Selbst lösen und in einem ganz anderen Kontext betrachten. Sein ganzes Werk beruht eigentlich auf dieser Verlagerung der Problemebene. Fischer will die eigentlichen Wurzeln seiner Depression ergründen.
This is what I call in capitalist realism the privatization of stress, you know, where
es geht um die Privatisierung von Stress. Hohes Arbeitsaufkommen, Zunahme der Unsicherheit, Gehaltskürzung. All diese Dinge machen depressiv und wir müssen immer häufiger alleine mit ihnen fertig werden. Im Zeitalter der Kollektivität gab es noch Mediatoren wie Gewerkschaften, die dir dabei geholfen haben. Aber heute wirst du zu keiner Gewerkschaft geschickt, sondern zu einem Therapeuten. Oder nimm doch einfach Antidepressiva. Das ist die Geschichte der letzten 30 Jahre.
Wer heutzutage durch die City of London fährt, fühlt sich, als sei er im innersten Zirkel des globalen neoliberalen Systems angelangt. In keiner anderen Weltstadt gibt es so viele Milliardäre. 71 sind es. Es folgen Moskau mit 48, New York mit 43 und auch San Francisco bringt es nur auf 42 Silicon Valley Milliardäre. Doch verdienen absurderweise die wenigsten Londoner Superreichen ihr Geld in England. Sie leben hier, weil sie keine Steuern an den englischen Fiskus abführen müssen. Und Immobilien in Kensington oder Chelsea sind trotz der schwindelerregend hohen Preise eine sichere Geldanlage. Wer es zu etwas gebracht hat, zeigt das in London auch gerne, bis in die untersten Altersstufen. Der Repräsentationsdruck ist immens. Gleich an meinem ersten Abend in London belausche ich im Biergarten eines Pubs ein Gespräch. Drei befreundete Geschäftsleute aus dem arabischen Raum reden 45 Minuten lang ausschließlich über Geld, Geschäfte, Investments und der Jagd nach der günstigsten Steueroase. Sie hadern mit dem Fakt, dass es nur drei wirkliche 0% Steueroasen weltweit gäbe. Sie diskutieren, warum Bulgarien eigentlich nicht denselben Weg einschlägt. Keine Steuern, das wäre doch mal ein Angebot an Sie, die Investoren. Binnen 3 Sekunden hätten Sie die Koffer gepackt. Es ist nasskalt hier im Außenbereich. Der Heizstrahler läuft nur periodisch. Einer der Geschäftsleute muss ihn immer wieder anschalten. I gotta step to this fucked up. There's a real father, this large type asshole. I got a wife. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third. Because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner. Now, if you're on me and you got to move when I move, how do you expect to keep a marriage? Well, that's an interesting point.
Ein Ausschnitt aus dem amerikanischen Spielfilm Heat, der Klassiker von Michael Mann aus dem Jahr 1995. Ein getriebener und kaputter Cop, dem seine Ehe entgleitet, jagt einen aalglatten Profiverbrecher. In dieser Szene treffen sich die beiden, gespielt von Al Pacino und Robert De Niro, zu einem gedanklichen Austausch in einer Bar, wo sie sich bestätigen, wie ähnlich sie sich eigentlich sind und dass sie einander brauchen. Für Mark Fisher ist Heat und speziell dieser Dialog einer der eindeutigsten künstlerischen Vorboten einer neoliberalen Realität.
I want to capture, I think, the sort of placelessness of the contemporary environment that's starting to emerge then.
Es ist diese Nichtverortung, die dem Film innewohnt. Wenn man Heat mit Goodfellas vergleicht, dem Mafia-Klassiker von Martin Scorsese, der nur 5 Jahre früher erschienen ist, ein Film voller Lokalkolorit, wo Territorien und Rituale voller Symbolik eine große Rolle spielen, von solchen Elementen ist Heat dagegen völlig befreit. Neil McCauley, die Figur, die von Robert De Niro gespielt wird, sieht aus wie ein Geschäftsmann und hält sich für einen Geschäftsmann. In diesem berühmten Dialog mit Al Pacino sagt er, wenn du in diesem Spiel bestehen willst, darfst du mit nichts und niemandem verbunden sein. Du musst bereit sein, innerhalb einer Sekunde alles aufzugeben, wenn du die Hitze im Rücken spürst. Darauf bezieht sich der Titel des Films. Dieses Gefühl von Rücksichtslosigkeit und grenzenloser Flexibilität, wo räumliche Zugehörigkeit und Riten keine Rolle mehr spielen, macht ihn für mich zum wichtigsten Film der 90er Jahre. Er hat damals das Feld bestellt, in dem wir heute leben.
And really opening up the terrain that we still live in today in many ways.
Von der Kälte von Heat, der aber zumindest als Film gut funktioniert, lässt sich ein Bogen schlagen zum Kino der Gegenwart, zu Christopher Nolans Inception aus dem Jahr 2010. Inception steht wie kaum ein anderer Film für die körperlose Oberfläche dieser hochtechnisierten Blockbuster, die das heutige Kino dominieren. Das Perfide an Inception ist, dass das futuristische Heist-Movie, also ein Film über einen komplexen Raubzug, als intellektuelles Action-Kino daherkommt. Der unvermeidliche Leonardo DiCaprio spielt einen Meisterdieb, der auf Industriespionage spezialisiert ist. Seine neueste Masche ist es, mittels der Traum-Sharing-Methode in das Unterbewusstsein seiner Opfer einzudringen, um so die entscheidenden Informationen zu stehlen. Die Handlung des Films spielt in mehreren ineinander verschachtelten Traumebenen. Sie in allen Einzelheiten zu verfolgen, ist so gut wie unmöglich. Nach 2,5 Stunden sind die Sinne betäubt vom dröhnenden Hans-Zimmer-Sound und einer pseudokomplexen Story, die nichts hinterlässt als depressive Leere. Never recreate places from your memory. Always imagine new places. You gotta draw from stuff you know, right? Only use details, a street lamp or a phone booth, never entire areas. Why not? Because building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. Is that what happened to you? Listen, this has nothing to do with you, understand? Is that why you need me to build your dreams? Get off of me. Back up. Hey! Back up! Mom! Get off! Mom! Let me go! Mom! Let me go! Come on! Wake me up! Mom! Wake me up! Mom! Wake, no! Wake me up! Mom! Wake me up!
The more I think about it, the more I talk about it, I think Inception... It is the major symptomatic film of the 21st century.
Je mehr ich über Inception nachdenke, desto mehr wird er für mich zu dem symptomatischen Film des 21. Jahrhunderts. Warum? Wegen des Verlusts des Unbewussten. Als wäre es eine Umkehrung von Hitchcock. Von Hitchcock kennen wir es so. Er präsentiert uns naturalistische Settings für seine Thrillerfilme, die wie Traumlandschaften wirken, wie man sie von surrealistischen Gemälden kennt. Nolan hingegen reduziert es auf diese Traumlandschaften. Der Film spielt komplett in einer Traumwelt, aber wir sehen die langweiligsten Hotelzimmer, die man sich vorstellen kann, und öde Einkaufszentren. Keine Ahnung, ob das so gewollt war, aber für mich ist es die eigentliche Kraft des Films. Diese Ermattung des Unterbewusstseins. Es taugt nicht mehr als Ressource. Alles, was bleibt, sind diese Traumbilder einer furchtbaren Geschäftswelt. Auch der Zeitbegriff, der uns da vermittelt wird. Ständig wird etwas unterbrochen. Man kann sich nie in einem Traum ausruhen, weil er jederzeit wieder zerstört werden kann. Und das entspricht unserem flüchtigen Zeitgefühl im 21. Jahrhundert. Es fällt uns mittlerweile sehr schwer, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir aufnehmen. Und das spiegelt das grundsätzliche Problem wider, über das wir hier reden, die Unfähigkeit, neuen, originären Stoff zu produzieren. Denn das erfordert einen bestimmten Grad an Aufnahmebereitschaft, der unter normalen Bedingungen nur noch schwer aufrechtzuerhalten ist.
Der Zündfunkgenerator, heute über den britischen Kulturtheoretiker Mark Fisher und seine Thesen über ontologische Popmusik, den kapitalistischen Realismus und wie das alles zusammenhängt.
5 Tage lang bin ich in der Tube unterwegs, der Londoner U-Bahn. Nicht ein einziges Mal sehe ich jemanden eine vernünftige Zeitung lesen. Kein Guardian, kein Independent, keine Times. Nur ein paar Tabloids und der frei erhältliche, eher konservative Evening Standard, der allabendlich in Form von Altpapier die Waggons flutet. Gefühlte 80% der Passagiere starren auf ihre Smartphones. Vielleicht lesen sie ja Zeitung. Einmal sitze ich oben in einem Bus durch die City hinter 2 Teenagern, junge brasilianische Touristinnen. Sie schießen unentwegt Fotos aus der Frontscheibe, Westminster Abbey, Trafalgar Square und so weiter. Sofort werden die Fotos auf irgendeinem Portal gepostet und wiederum sofort wird die Reaktion ihrer Freunde kommentiert. Die Grenzen von Raum und Zeit zerfließen.
Den Begriff der Ontology hat der französische Philosoph Jacques Derrida geprägt. Der berühmte Entwickler der Dekonstruktion hat ihn in seinem Buch Marx Gespenster eingeführt. Darin geht es um das Gespenst des Marxismus, das in Europa nach dem Fall der Mauer umhergeht. Es ist weder tot noch lebendig. Einerseits feiert das Siegersystem den Untergang des Kommunismus, andererseits bleiben die Ideen von Marx und seine korrekte Analyse der Verhältnisse bestehen. Das Gespenst des Kommunismus, wie es Marx im Kommunistischen Manifest benennt, bleibt also ein Gespenst aus der Vergangenheit wie aus der Zukunft. Mark Fisher überträgt in seinem Buch Ghost of My Life den Begriff der Ontology auf die Musikkultur.
For me it was about the sense of broken time. In the 21st century. What do I mean by broken time? Well, I mean, Frederick Jameson, you know, since the 80s, has talked about.
Mir geht es um das Gefühl eines zerfallenen Zeitbegriffs. Der amerikanische Literatur- und Kulturkritiker Frederick Jameson hat bereits in den 80ern von der Verästelung der Zeitlichkeit geschrieben, von einer anderen Wahrnehmung von Zeit und Geschichte. Einzelne Kulturgüter verlieren ihre Verwurzelung in einer bestimmten Zeit. Als Jameson das geschrieben hat, gab es bereits diese Tendenzen. Trotzdem konnte man einen Song aus den 80ern als einen Song aus den 80ern erkennen. Im 21. Jahrhundert aber lösen sich diese Gewissheiten auf. Wir wissen einfach nicht mehr, wie ein Song aus dem 21. Jahrhundert zu klingen hat. Mir sind viele Songs aufgefallen, die überhaupt keine Verbindung mehr zum Jetzt haben, die nur zufällig jetzt entstanden sind. Das ist auch ein Unterschied zwischen Simon Reynolds und mir. Für mich gibt es keine Kategorie des Retro mehr, denn alles ist mittlerweile Retro. Wenn Lieder nicht mehr Retro genannt werden, obwohl sie es offensichtlich sind, dann hat sich die Unterscheidung erledigt. Die Schlüsselfrage scheint jetzt zu sein, was ist nicht Retro? Dieses Gefühl einer verflachten und homogenen Zeit, eines kulturellen Zeitabschnitts, dem alle spezifischen Merkmale abhanden gekommen sind, das macht für mich Ontology aus.
This for me was the background, the emergence of Ontology. What does one do in relation to this? Well, you can either carry on as if nothing, as if it doesn't matter, and keep producing these anachronistic sounding things, or you can in some way highlight the failure of time.
Was können wir also tun? Weitermachen wie bisher? Oder wir konzentrieren uns auf das Scheitern der Zeit, auf ihre Zerbrochenheit? Und das ist für mich der Schlüsselaspekt in Bezug auf ontologische Musik. Sie macht die Sackgassen deutlich, in der die heutige Musikproduktion steckt. Der wichtigste Künstler auf diesem Gebiet ist für mich Burial, bis heute. Er bezieht sich auf eine Phase der jüngeren Musikgeschichte, in der die Zukunft noch eine Rolle spielte und die Zeit noch kulturell verortet war, was Simon Reynolds das Hardcore-Continuum genannt hat. Jungle, Two-Step, Garage, also die interessantesten britischen Musikstile der 90er Jahre. Die 90er hatten noch diesen Glauben an eine nie versiegende Zukunft. Wenn ein Genre ausfranste, kam schon das nächste um die Ecke. Als 2006 Burials erstes Album erschien, war davon schon nichts mehr übrig.
Nichts war mehr nachgekommen und Burials Musik schien diesen Zustand wiederzuspiegeln. Sein Sound nimmt Bezug auf diese frühen Stile, Jungle, Two-Step und Garage, auf die Samples, die Stimmung und auf den Klang der Zukunft. Aber sein Sound sagt auch, Zukunft ist nicht mehr möglich und Ersatz ist nicht in Sicht.
Sense of the future, but it was also emphasizing the fact that future was no longer possible and hadn't been replaced by anything else. So what you heard was, in addition to this kind of these references, these allusions to Hardcore Continuum. In addition to that, we heard crackle, sound of vinyl crackle.
Neben den Referenzen an das Hardcore Continuum hören wir also das Knistern einer Vinylschallplatte. Dieses Knistern macht deutlich, dass wir uns in der Vergangenheit befinden. Dies ist nicht mehr die Gegenwart. Etwas ist verschwunden, die Zeit ist zerfallen. Hauntologische Musik kapituliert also nicht vor diesem Verschwinden der Zeitlinie, sondern macht mit einer fast diagnostischen Methode hörbar, wie unsere Gesellschaft erkrankt ist. So hat es Burial interpretiert. Dieses Motiv einer Nostalgie für die Moderne, als die Zukunft noch möglich war, hat sich noch in weiteren Künstlern manifestiert, zum Beispiel dem Ghostbox-Label, die vor allem dem Radiophonic Workshop der BBC huldigen, also einem Futurismus der 60er und 70er Jahre.
That moment of futurity from the 60s and 70s.
Das Projekt Bellbury Poly, das auf dem Label Ghostbox veröffentlicht. Zu der Soundästhetik von Ghostbox schreibt Mark Fischer in Ghosts of My Life.
Den Effekt, den die Veröffentlichungen von Ghostbox Music haben, ist die Umkehrung des postmodernen Zitatekriegs. Ein Merkmal der Postmoderne ist die Ausrottung des Unheimlichen, der Ersatz eines merkwürdig kribbelnden Nichtwissens mit Superschlaubergertum und Superbewusstsein. Ghostbox hingegen ist die Verschwörung des Halbvergessenen, der schlechten Erinnerung und der Selbstaneignung von Geschichte. Wenn man sich samplebasierte Genres wie Jungle oder frühen Hip-Hop anhört, dann hat man oft das Gefühl eines Déjà-vu oder Déjà-entendu, wenn ein vertrauter Klang durch das Sampling verfremdet, sich im Gehörgang einnistet, ohne erkannt zu werden. Ghostbox-Veröffentlichungen beschwören eine Art künstliches Déjà-vu, wenn man dazu verleitet wird, zu glauben, eine originäre Aufnahme aus den späten 60ern oder frühen 70ern zu hören. Keine falsche, sondern eine simulierte Erinnerung. Die Gespenste in der Ontology von Ghostbox sind die verlorenen Kontexte, die in unserer Imagination der Rahmen für diese Klänge sind. Vergessene Fernsehprogramme, nicht verwirklichte Serien, Piloten, die keine Fortsetzung fanden.
Ein interessanter Aspekt dieser Bewegung ist, dass all diese Künstler sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber sie besetzen alle dieses existenzielle thematische Gebiet. Und das meine ich mit Hauntology.
Wie weit die Begeisterung für Vintage-Sounds und die Technik hinter ihnen mittlerweile geht, zeigt das nächste Album von Neil Young. A Letter Home ist in Gänze in einer alten Voiceograph Recording Booth aufgenommen. Eine Aufnahmebox von 1947 in Form einer Telefonzelle. Hier präsentiert er sie beim Late-Night-Talker Jimmy Fallon. Die Musik wird mit nur einem Mikro aufgenommen und direkt in Vinyl geritzt. Jack White hatte über viele Jahre eine Recording-Booth gesucht, schließlich gefunden und aufwendig restauriert. Nun steht sie in seinem Studio in Nashville, Tennessee. So knistern also die Geister der Vergangenheit vor sich hin und ermahnen uns, dass wir gefangen sind in einer kulturellen Zeitschleife. Aber welche sind die Gespenster der Zukunft, von denen Mark Fisher redet? Hat das, wie bei Jacques Derrida, wieder mit Marx zu tun?
The spectres were the ghosts of the futures that had failed to arrive. This is for me the big spectre over the 21st century is the sense that this is not the future that we expected.
Es sind die Gespenster einer Zukunft, die nie eingetreten ist. Das ist für mich das große Gespenst des 21. Jahrhunderts. Es ist nicht so, dass wir eine spezifische Vorstellung hatten von dieser Zukunft, denn wir erwarteten ständige Veränderung. Im 20. Jahrhundert waren wir an neue Eindrücke, an neue Klangwelten gewöhnt, an Musik, die wir uns ein paar Monate vorher noch gar nicht hatten vorstellen können. Das war ganz normal und hat uns künstlerisch genährt und erfüllt. Aber im 21. Jahrhundert ist uns das abhanden gekommen. Und so müssen wir das Problem betrachten. Es geht nicht darum, dass die Musik des 20. Jahrhunderts per se besser ist als die gegenwärtige, sondern was hat die Bewegungsmuster so gestört, dass die Musik sich nicht mehr weiterentwickeln kann? Wir empfinden ein tiefes Verlangen nach dem Neuen, nach dem Fremden. Alles fühlt sich heute vertraut an. Das macht für mich das 21. Jahrhundert aus, im Vergleich zu früheren Zeiträumen.
Wenn man bestimmte Zeitabstände in der Popentwicklung miteinander vergleicht, ist das Ergebnis wirklich frappierend. Nehmen wir 20 Jahre Abstand. 1975. 1965 1984 1994 1994. Es liegen jeweils Welten, wenn nicht Galaxien, zwischen diesen Stilen. Nehmen wir dagegen eine damals blutjunge Band, die im selben Jahr wie Burial ihr Debüt herausbrachte, nämlich 2006, und sofort an die Spitze der britischen Charts stürmte. Die von der Musikpresse in den Himmel gelobt wurde, vom NMI, als wichtigste Band ihrer Generation gefeiert wurde. Die Arctic Monkeys.
When I first heard them, I really genuinely believed they were some group from 1980. You know, and there's very little to contradict that actually.
Als ich die Arctic Monkeys das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass sie eine Gruppe aus dem Jahr 1980 wären. Und es gibt sehr wenig, was dagegen spricht. Mittlerweile haben sie ihren Stil geändert und klingen noch langweiliger. Das ist mein Test. Könnten wir uns diese Band, wenn wir uns in der Zeit zurückbeamten, in einer Playlist von damals vorstellen? Wie würde sich das anfühlen? Man würde wohl denken, wow, tolle Band, sie entsprechen voll dem Zeitgeist. Niemand würde denken, die klingen wie eine Band aus der Zukunft. Doch die Arctic Monkeys wurden nicht als Retro-Band positioniert. Sie standen für das perfekte Beispiel einer zeitgenössischen Band des 21. Jahrhunderts. Und das meine ich damit. Rockmusik in ihrer Akzeptanz als retro-aggressive und zurückblickende Form ist Teil dieses Prozesses, diese anachronistischen Zustände zu normalisieren.
Rockmusik hat sich schon lange als erneuerndes musikalisches Genre verabschiedet. Schon Nirvana standen mit mindestens einem Bein in der Vergangenheit. Und Kurt Cobains Selbstmord war nicht zuletzt die Kapitulation eines Rebellen vor den Gesetzen des Marktes. Aber was ist los mit der elektronischen Musik? House und Techno bleiben Gebrauchsmusik, die Wochenende für Wochenende möglichst viele Tänzer auf die Tanzflächen bringen muss. Nach der Befreiung aus dem abwürgenden Korsett von Minimal ist wieder vieles möglich, aber wenig neu. A stone will be thrown at the stage and a stone will be thrown at the churches. Dubstep Der letzte in der Reihe der Stile aus Simon Reynolds' Konzept, das Hardcore-Kontinuum, hatte zumindest in den Anfängen viel Potenzial für eine, wenn auch dystopische Zukunftsmusik. Und Burial kann man zumindest als Dubstep beeinflusst bezeichnen.
Well, I think dubstep is a good example of something typical of a 21st century genre. Really, that the thing is, it's probably one of the closest things we've got to a 21st century genre. But actually, we could have had dubstep in the 90s.
Für mich ist Dubstep ein gutes Beispiel für ein Genre des 21. Jahrhunderts. Es kommt zwar einem spezifischen Sound des 21. Jahrhunderts am nächsten, aber trotzdem hätten wir Dubstep auch schon in den 90ern haben können. Jungle und Drum and Bass wiederum hätten aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte nicht in den 80ern passieren können. Vielleicht auf einer theoretischen Ebene, aber nicht wirklich. Dubstep hingegen kann man sich in einem Club der 90er sehr gut vorstellen. Es ist bloß nicht passiert. Ich halte Burial auch nicht für einen Dubstep-Produzenten. Klar, er veröffentlicht auf Hyperdub, einem Label, das mit Dubstep assoziiert wird. Er verwendet Breakbeats und einen dicken Bassteppich. Aber für mich ist er ein eigenständiger Produzent, der sich vor allem durch seine emotionale Seite auszeichnet. Typisch für Dubstep als Genre ist eher der Verlust dieser Emotionalität, die britische Dance-Music der 90er Jahre ausgezeichnet hat. Jungle und Drum and Bass wurden oft als gefühllos bezeichnet, aber das waren sie nicht. Das hat schon Simon Reynolds beschrieben. Auch sie hatten ihren Ursprung in der Rave-Kultur und die war sehr emotionsgeladen. Ob das jetzt Euphorie war oder Angst oder beides zusammen. Oft waren es entpersonalisierte Emotionen. Im Two-Step waren sie durch eine Nähe zum R&B auf jeden Fall vorhanden. Für mich liegt die Kraft von Burial darin, dass er diese emotionale Seite bewahrt und intensiviert hat. Dass er, vielleicht unbeabsichtigt, eine tiefe Traurigkeit um das 21. Jahrhundert ausdrückt. Auch um London als eine Stadt des 21. Jahrhunderts. Burials Musik wurzelt im Erleben dieser Stadt. Was Edward Hopper für die amerikanischen Städte des 20. Jahrhunderts ausgedrückt hat, tut Burial für das London von heute. Die Bilder, die seine Musik hervorrufen. In einem seiner Titel sitzen Menschen in einem McDonald's. Und die Verzweiflung, die solchen hell erleuchteten Räumen von Fastfood-Ketten innewohnt, kann er sehr gut artikulieren.
Desolation, the despair, despondency in the heart of these overlit corporate spaces, I think, is something, you know, Burial brings out really strongly.
Man muss nicht zu McDonald's in London. Es gibt Fastfood en masse, die fettigen Fish and Chips-Buden, der allgegenwärtige Horror von Chicken Nuggets, Chinese Takeaway. Aber auch die Auswahl an guter, feiner Küche ist riesig. Im frisch gentrifizierten und verhipsterten East End überall Cafés. Der große Flat White für 2,70 €, einen leckeren Cheesecake dazu oder doch lieber diesen Monster Brownie. Der frisch und nobel restaurierte Pub, das Pint Indian Pale Ale, gerne selbst gebraut, kostet schon mal 5 Pfund. Der Service immer bestens, überall die gleiche unverbindliche Freundlichkeit. Smile, have a nice day, ciao. Und raus in den Nieselregen, in die nie verebbende Hektik der großen Straßen und Bahnhöfe, zu den Anzugträgern in die Tube. Alle Kostüme sitzen perfekt. Der letzte Punk Londons steht am Eingang der U-Bahn-Station Camden Town, ein trauriges Denkmal inmitten der Ströme von Touristen, die sich an ihm vorbei zum berühmten Markt schieben. Er hält ein Schild hoch. Ich will nicht wissen, was draufsteht.
Im Nachwort der deutschen Ausgabe von »Kapitalistischer Realismus ohne Alternative« reflektiert Mark Fisher eine mögliche Alternative. Er nennt die Occupy-Bewegung, die auch die Londoner Börse besetzt hat, Studentenproteste gegen Kürzungen an den britischen Universitäten und die berüchtigten Riots von 2011, als tagelang Geschäfte geplündert wurden. Keine dieser Bewegungen konnte den Kapitalismus auch nur erschüttern. Er schreibt:
Es besteht die Gefahr, dass politische Gruppen von einem Enthusiasmus mit sich gerissen werden, der schnell in Enttäuschung und Pessimismus umschlägt. Der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur ist notwendig, die zur nüchternen Einschätzung von Misserfolgen von Revolten in der Lage ist. Und ich rede hier nicht notwendigerweise von einer Partei nach leninschem Vorbild. Eine Bewegung ohne Erinnerungsvermögen kann nicht hinzulernen. Einige Theoretiker zitieren gerne Samuel Beckets Aphorismus: Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Aber das Scheitern wird von der Linken zu häufig toleriert.
existing socialism was there and it manifestly failed. Nevertheless, there were people living an alternative form of organization of life to capitalism. That disappeared after 1989.
Auch wenn der Sozialismus dramatisch gescheitert ist, haben die Menschen in ihm eine Alternative zum Kapitalismus gelebt. 1989 ist diese Alternative verschwunden, aber durch nichts ersetzt worden. Das Gespenst des Kommunismus steht für alternatives Leben. Und ich glaube nicht, dass der Wunsch danach verschwunden ist. Aber die Vorstellung, dass wir wirklich in diese utopische Welt umziehen und sie leben könnten, ist über die letzten 20, 30 Jahre geschliffen worden. Ich bin sehr skeptisch, ob wir die zukünftige Alternative wieder Kommunismus nennen sollten. Wir brauchen wahrscheinlich einen besseren Namen. Wenn er uns einfällt, werden wir wissen, was es ist. Im Moment tun wir das nicht.
Wir können nur hoffen, dass uns bald etwas einfällt. Denn wir wollen doch nicht enden wie Jack Nicholson in Stanley Kubricks The Shining. Für Mark Fisher ein weiterer Film mit ontologischem Grundmuster. Der Film war auch die Hauptinspirationsquelle für den Musiker James Kirby, sein ontologisches Projekt The Caretaker zu gründen, den wir hier im Hintergrund hören. The Caretaker, auf Deutsch der Hausmeister, bezieht sich auf den vielleicht unheimlichsten Moment des Films, wenn Jack sich auf der Toilette des riesigen verlassenen Hotels mit dem Bartender unterhält. Er hält ihm vor, als Hausmeister zur Blütezeit des Hotels in den 20er Jahren Frau und Töchter ermordet zu haben. Aber Grady, der Bartender, ist sich sicher, dass eigentlich Jack schon immer der Hausmeister gewesen sei. Die Unterhaltung findet natürlich nur in Jacks kranker Vorstellung statt.
Mr. Grady, you were the caretaker here. I'm sorry to differ with you, sir. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. I should know, sir. I've always been here.
Jack Nicholson's whole role there, the character he plays, someone at the end of history, wandering through as this kind of entranced spectator puppet.
Jack Nicholsons Rolle ist ein Mensch am Ende der Geschichte, der zu einem reinen Zuschauer transmutiert ist, nicht mehr fähig, irgendwelche Aktionen auszuführen. Der gesteuert wird von alten Traumata, die ihn als Medium für ihre Wiederbelebung ausgesucht haben. Der immer mehr von diesen Geistern der Vergangenheit verführt wird und dem die Gegenwart nur noch lästig ist. Wie er immer mehr in die Vergangenheit abgleitet und die Grenzen zur Gegenwart verschwimmen. All das beschreibt das Problem des Verschwindens einer Geschichtswahrnehmung sehr gut, was für mich Ontology ausmacht.
Disappearance of historicity, etc. That for me is key to this kind of ontological moment.
Das war
Die Privatisierung der Depression. Mark Fisher, Ontology und der kapitalistische Realismus. Eine Sendung von Florian Fricke. Die Sprecher waren Verena Fiebiger, Werner Hertel und Martin Vogt. Ton und Technik Roland Böhm, Produktion Florian Fricke und Rainer Schaller, Redaktion Caroline von Lozow.